Es ist herrlich, dieses Chor von zu hören, der miteinander ausruft, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dann, wenn wir zur zweiten Strophe kommen, ob niemand mit mir geht und dann guckst du nach rechts und nach links, ich habe eine ganze Truppe, die mit mir geht. Und das ist unser Privileg, wenn wir hier Sonntag für Sonntag zusammen zu kommen, nicht nur um Zeit miteinander zu verbringen, sondern auch uns wieder neu zu ermutigen. Wir sind nicht allein in dieser Welt. Es gab viele, die unserer Vorläufer, Vorfahren, die oft sehr alleine waren. Einer von ihnen schrieb, heute verbrennt ihr eine Gans, aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen hören, den ihr nicht verbrennen könnt. Den werdet ihr anhören müssen. Diese Worte soll Jan Hus geschrieben haben in seiner Gefängniszelle, kurz bevor er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Der Mann hatte in Tschechien, in Prag, in seiner Landessprache gepredigt. Er hatte sich gegen viele der Traditionen der katholischen Kirche aufgebäumt, hatte seinen Stand immer wieder bewahrt. Er wurde verfolgt, er wurde dann irgendwann auch gefangen genommen und am Konzil in Konstanz verhört und dann verurteilt. Am Tag vor seiner Hinrichtung soll er geschrieben haben, heute verbrennt ihr eine Gans. Er wurde im Jahr 1415 mit all seinen Büchern zusammen auf den Scheiterhaufen gestellt und verbrannt. Und so verstummte seine Stimme. Die Botschaft, die er gepredigt hatte, konnte er von diesem Moment an nicht mehr predigen. Seine Zeit war vorbei. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist denn mit unserer Botschaft? In einer Zeit, wo die Sorge unter Christen steigt, dass die Gesellschaft sich mehr und mehr gegen diese Botschaft stellt. In einer Zeit, wo die Sorge steigt, dass sich Regierungen mehr und mehr dahin bringen, Christen gegen ihre Gewissen zu zwingen. In einer Zeit, in der die Sorge steigt, dass die Freiheit abnimmt. Und dann schauen wir zurück in die Kirchengeschichte und sind entmutigt davon, wenn wir sehen, wie Gott in großen Taten und Werken gewirkt hat. Wie es Zeiten gab der Erweckung, wo Tausende in die Kirchen strömten und viele Kilometer lange Wege auf sich genommen haben, um das Wort Gottes zu hören. Wir lesen Berichte von Zeiten wie denen von Luther, von Calvin und Zwingli, von Wesley, Whitfield und wie sie alle heißen, die immer wieder in den Zeiten und Momenten, wo sie aufgetreten sind, die ganze Welt förmlich auf den Kopf gestellt haben mit den Worten, die sie von sich gaben. Und wir fragen uns, wo sind diese Zeiten, wo Gott so klar und so deutlich gewirkt hat und so viel tut? Und wir schauen um uns herum und fragen uns, wie kann das sein? Wenn es nur wenige Bekehrungen gibt in unserer Zeit, wenn es nur wenig Veränderungen gibt, wenn das Evangelium, das wir so schätzen, mehr und mehr zu einer Randerscheinung in der Gesellschaft wird und all das, was durch die Reformation aufgebaut wurde, vor vielen Jahren jetzt nach und nach abgebaut wird. Dann fragst du dich, wirkt denn diese Botschaft noch und wird ihre Stimme dieser Botschaft heute noch gehört in der Zeit, in der wir leben? Die Ermutigung, mit der wir uns heute auseinandersetzen werden in der Apostelgeschichte, ist die, dass die Botschaft Gottes nie zum Schweigen gebracht werden kann. Und die Frage, die ich jetzt aber stellen möchte, ist, was ist denn diese Botschaft? Was ist die Essenz dieser Botschaft, die wir festhalten, die wir verkündigen und mit auf der Basis, der wir stehen. Nun, als Jesus Christus selbst den Erdboden betrat, bewegte er sich von Ort zu Ort, um das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Einem Volk Israel, das lange gewartet hat auf den Messias, auf den Erretter, den Nachkommen Davids, der endlich Israel zur neuen Größe bringen würde. Nun, als Jesus kam, wurde aber aufgrund seiner Rede auch deutlich, jeder Mensch ist ein Sünder in Feindschaft gegenüber von Gott. Und nur durch diesen Christus ist es möglich, Versöhnung zu bekommen. Und nur durch diesen Christus ist es möglich, Erlösung zu finden. Und so kam Christus auf die Welt, er lebte ein perfektes Leben, er starb am Kreuz, er ist danach auferstanden, um die Strafe zu tragen, die jeder Mensch verdient. Und so stand er auf aus den Toten, um dann auch der Welt zu beweisen, dieser Tod ist nicht alles. Ich besiege diesen Tod und er konnte damit beweisen, dass in ihm allein ewiges Leben zu finden ist. So ist er der Einzige, Weg, die einzige Lösung zu dem Problem der Menschheit, der einzige, der den unausweichlichen Tod besiegen kann, und er ist der einzige, in dem es Hoffnung für ewiges Leben gibt. Nun, die Zeit Jesu kam zum Ende und er suchte sich 12 Herolde aus, 12 Botschafter, 12 Apostel, die dann seine Zeugen sein sollten. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8, die Überschrift, die wir quasi über das ganze Buch setzen sollten, mit den Worten Jesu, die er selbst zu ihnen gesprochen hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war das Versprechen, das Jesus den Aposteln gegeben hat. Und so beschreibt uns die Apostelgeschichte, wie ein Feuerwerk des Evangeliums ausbricht. Eine Erweckung von einem Ort zum anderen sich ausbreitet. Beginnend in Jerusalem. Das breitete sich aus auf die ganze Region Judäa. Und dann kam Samaria dran. Und dann am Ende bekehrten sich Heiden. Und plötzlich war das ganze Römische Reich in Angriff genommen worden. Und die Apostelgeschichte beweist uns, dass diese Botschaft, dass Jesus Christus kam, dass er starb, dass er auferstanden ist und dass in ihm allein die Vergebung der Sünden liegt, sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Parallel dazu sehen wir immer wieder, wie sich Widerstand erhebt. Opposition, die bereit wird. Doch alles, was die Opposition versucht, um einen Feuerlöscher auf dieses Lauffeuer zu richten, wird vielmehr ein Brandbeschleuniger für dieses Lauffeuer, das dadurch noch erst recht explodiert. Unaufhaltsam, unaufhörlich breitet sich diese Botschaft aus. Und dann kommen wir in Apostelgeschichte zu Kapitel 22. Kapitel 22, wo Paulus in Jerusalem ankommt und dann von den Juden gefangen genommen wird. Er soll das Kapitalverbrechen der Juden begangen haben, nämlich den heiligen Tempel, den sie so hochschätzen, verunreinigt zu haben. Es entsteht ein großer Trubel, ein Aufruhr, aus dem heraus sich schwer analysieren lässt, was wirklich das Problem ist. Und wir sehen dann in Apostelgeschichte 23 einen Obersten der römischen Armee, der versucht herauszufinden, was ist jetzt wirklich los. Er muss Paulus dann aber zu seinem eigenen Schutz nach Caesarea senden, zum Statthalter, weil die Juden planen, ihn zu ermorden. Und wir sind jetzt in Kapitel 24, Apostelgeschichte 24, wo wir 27 Verse haben, wo Lukas selbst sich die Zeit nimmt, alles ganz genau zu erklären, was sich zuträgt vor diesem Statthalter. Und so sehen wir, wie am Beginn der Apostelgeschichte die Ereignisse sich förmlich überschlagen. Menschen kommen zum Glauben, Wundertaten werden gewirkt und riesig viel, was los ist. Und dann kommt jetzt am Ende, hat man den Eindruck, dass Lukas quasi den Zeitlupenmodus einstellt und ganz langsam sich einfach nur noch auf diesen Mann, Paulus, fokussiert, was er macht. Und sich so dann auch uns auf das Ende des Buches vorbereitet, das nur noch 4 Kapitel entfernt ist. Nun, die Frage aber auch ist, wenn wir das so sehen, wie Lukas das jetzt so beschreibt, und wir sehen keine Massenbekehrung, wir sehen Widerstand, wir sehen Schwierigkeiten, dann ist das für uns auch eine Repräsentierung dessen, was wir heute in unserer Zeit sehen. Kein explosives Wachstum. Keine Erweckung, sondern sehr viel Mondänes. Einfach viele verschiedene Zeugen Christi, die treu an den Orten sind, wo sie sind. Und was uns Apostel 24 aber zeigt, ist dann trotzdem, Gottes Wort wirkt. Sein Evangelium wirkt weiter. Und so werden wir heute 3 Situationen sehen, die beweisen, dass das Wort Gottes selbst unter Druck nicht verstummen kann. Damit du auch ermutigt werden kannst und mutig vorangehen kannst. So lässt mich nun Apostelgeschichte 24 mit uns lesen. Schlagt es bitte auf, wenn ihr es noch nicht getan habt. Apostelgeschichte 24. Wir lesen das Kapitel und gehen dann auf die 3 Situationen ein. Nach 5 Tagen aber kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und Tertullus, einem Anwalt, herab. Und sie machten bei dem Statthalter Anzeige gegen Paulus. Als er aber gerufen worden war, begann Tertullus die Anklage und sprach: Da wir großen Frieden durch dich genießen und da du Da durch deine Fürsorge für diese Nation Verbesserungen getroffen worden sind, so erkennen wir es allseits und überall, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit an. Damit ich dich aber nicht länger aufhalte, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Geneigtheit anzuhören. Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazaräer, der auch versucht hat, den Tempel zu entheiligen, den wir auch ergriffen haben. Von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhört hast, über alles dies Gewissheit erhalten, dessen wir ihn anklagen. Aber auch die Juden griffen Paulus mit an und sagten, dass dies sich so verhielte. Paulus aber antwortete, nachdem ihm der Statthalter zu reden gewinkt hatte, da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über diese Nation bist, so verteidige ich meine Sache getrost. Du kannst ja erfahren, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich hinaufging, um in Jerusalem anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel angetroffen, noch, dass ich mit jemandem in Unterredung war oder einen Auflauf der Volksmenge machte, weder in den Synagogen noch in der Stadt. Auch können sie dir das nicht beweisen, weswegen sie mich jetzt anklagen. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Darum übe ich mich auch alle Zeit ein Gewissen, ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber kam ich her, um Almosen für meine Nation und Opfer darzubringen. Bei diesen fanden sie mich gereinigt im Tempel, weder mit Auflauf noch mit Tumult. Es waren aber einige Juden aus Asien, die hier vor dir sein und Klage führen sollten, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese selbst sagen, welches Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand, es sei denn wegen dieses einen Ausrufs, den ich tat, als ich unter ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute vor euch gerichtet. Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte ihre Sache und sagte, wenn Lysias, der Oberste, herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Und er befahl dem Hauptmann, ihn in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu geben und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Zugleich hoffte er, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde, deshalb ließ er ihn auch öfter holen und unterhielt sich mit ihm. Als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Porcius Festus zum Nachfolger und da Felix sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, hinterließ er den Paulus gefangen. Vater, wir stehen vor dir mit deinem Wort geöffnet und wir wissen, dass dein Wort inspiriert ist, dass du durch dein Wort redest, dass du uns in deinem Wort deinen Willen offenbarst. Und wir bitten dich heute, dass du uns empfänglich machst für das, was du für uns bereitest. Herr, schenk du offene Herzen, offene Ohren, damit dein Wort wirken kann. Schenke Klarheit. Schenke, dass dein Geist wirkt. Dass er überführt, wo Überführung notwendig ist, dass er tröstet, wo Tröstung notwendig ist und dass er dort ermutigt, wo Ermutigung notwendig ist. Herr, bewirke du heute, was du dir vorgenommen hast und Herr, rede du, denn dein Volk hört. Amen. So sehen wir also in diesem Text, Apostelgeschichte 24, 3 Situationen, die beweisen, dass das Evangelium nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Und die erste Situation ist, das Evangelium erschallt, trotz Anklage. Es erschallt trotz Anklage. Paulus ist also bei Felix, dem Statthalter, und wir lesen dann in Vers 1, nach 5 Tagen aber kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und Tertullus, einem Anwalt, herab, und sie machten bei dem Statthalter Anzeige gegen Paulus. Als er aber gerufen worden war, begann Tertullus die Anklage und sprach. Also hier sehen wir, wie die Repräsentanten des Hohen Rates, vor denen Paulus sich selbst in Apostelgeschichte 23 verantwortet hatte, sie kommen jetzt selber nach Caesarea mit einer ganzen Delegation und dazu noch einem Anwalt, einem Redner, der in der Lage ist, gewandt zu reden und dann auch gut zu argumentieren. Und dieser Tertullus, wie er heißt, der legt nun los damit, dass er diesem Felix, dem Statthalter, ordentlich Honig ums Maul schmiert. Wir lesen weiter. Da wir großen Frieden durch dich genießen und da durch deine Fürsorge für diese Nation Verbesserungen getroffen worden sind, so erkennen wir es allseits und überall, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit an. Nun, genau genommen ist es eine Lüge, die Tertullus hier präsentiert. Aber einfach nur, um bei Tertullus ins gute Licht zu rücken, sagt er diesem Selbstsüchtigen, diesem stolzen und brutalen Herrscher, den alle Juden gehasst haben, du bist ein toller Mann. Und so geht er jetzt weiter in Vers 4. Damit ich aber nicht länger aufhalte, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Geneigtheit anzuhören. Nach dieser ganzen Schleimerei, würden wir umgangssprachlich sagen, führt er jetzt erst seine Anklage an in Vers 5. Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden. Tertullus sagt, dieser Mann, der vor dir steht, dieser Paulus, das ist ein Virus. Das ist wie eine gefährliche Krankheit. Wo der hinkommt, da werden alle infiziert. Ganze Dörfer werden davon ergriffen. Wir können uns die, aus der Geschichte kennt man den schwarzen Tod, der im 14. Jahrhundert 50 Millionen Europäer hinweggerafft hat. So ähnlich wird Paulus hier beschrieben. Ein aggressives Bakterium, das wir irgendwie in den Griff kriegen müssen, sonst sind alle davon eingenommen. Und so macht Tertullus dann weiter. Er ist eine Pest, aber dazu noch, er führt dann weiter aus, Vers 5, und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt. Und dieser Begriff ist einer, der besonders Römer aufhorchen ließ. Denn Aufruhr, Rebellion oder irgendetwas, was danach riecht, ist für Römer ein Angriff auf das Römische Reich und wird dann auch oft mit Gefängnis bestraft. Also hier ist ein schwerer Vorwurf, den wir heutzutage mit Volksverhetzung übersetzen würden. Volksverhetzung bedeutet, alles, was gegen den allgemeinen Frieden geht, das muss geahndet werden. Und so wird Paulus nun vorgestellt als ein Störenfried, ein Hetzer des Römischen Reiches. Nun, wenn du an das Übermitteln der Botschaft denkst, an Missionare, die weit wegreisen, dann hat manch einer so ein romantisches Bild vor Augen von Missionaren, die an unerreichte Orte gehen, die dort der Not, der physischen Not begegnen und dabei noch das Evangelium erzählen und dann ganz viele gläubig werden, Gemeinden entstehen, alles ist gut. Aber die Realität ist die, dass Christen, Missionare, Botschafter Christi sind, die für Christus reden und damit automatisch Störenfriede sind, wo immer sie auftauchen. Denn sie bringen eine Botschaft, die immer die Welt auf den Kopf stellt. Sie bringen eine Botschaft, die das, was sonst zu funktionieren schien, als manchmal falsch erklären. Und sie bringen eine Botschaft, die vor allen Dingen nicht neutral gesehen werden kann, sondern zur Entscheidung führen muss. Entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Und es ist genau aus dem Grund, dass Jesus selbst diese Worte gesagt hat in Matthäus 10, Vers 34. Matthäus 10, Vers 34, da sagt Jesus selbst seinen Zuhörern, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jesus sagt hier, ich werde nicht einfach alles schön machen. Friede, Freude, Eierkuchen gibt's bei mir nicht. Sondern wer ich komme, ist das Schwert und ich entzweie die Menschen. Und so sind Christen keine lächelnden Priester, die jedem zusagen, Gott liebt dich und es ist alles gut. Sondern sie müssen verstanden werden als Soldaten des höchsten Königs. Des höchsten Königs, der sich auf einem Siegeszug durch die ganze Welt befindet. Der vor keiner Region, der vor keiner Bevölkerungsgruppe Halt macht. Und der überall eifrig und vehement darum bemüht ist, die ganze Welt für sich zu ergreifen. Und diese Soldaten kommen dann nicht daher und sagen, ich gehöre zwar dem höchsten König, aber scher dich nicht drum, ist alles gut, er liebt dich. Diese Christen kommen daher und sagen, du, mein Freund, bist in Gefahr. Wenn du dich nicht auf seine Seite stellst, dann wird's ganz gefährlich. Kehre jetzt um und entscheide dich heute. Und so ist überall dort, wo diese Botschafter Christi auftreten und diese Botschaft klar verkündigen, diese Entscheidung, die gefällt werden muss, entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Neutralität gibt es nicht. Und so ist das, was Tertullus hier über Paulus sagt, gewissermaßen ein Kompliment für das Evangelium. Ein Kompliment, dass dieses Evangelium von Christus Trennungen hervorbringt. Das ist kein schlechtes, sondern gutes Zeugnis für das Evangelium. Dass die Botschaft von Christus als verseuchende Pest verstanden wird, ist kein schlechtes, sondern ein gutes Zeugnis für das Evangelium. Dass die Botschaft von Christus sich unaufhaltsam verbreitet hat, spricht für diese ergreifende Wahrheit, die du als Christ festhältst. Und deshalb gib nicht auf, lass nicht nach, lass dir die Hoffnung nicht nehmen, lass dich nicht durch Verlästerungen und Verleumdung bremsen, sondern sieh sie als gutes Zeugnis für dieses Evangelium an. Tertullus hat jetzt also Paulus als Pest dargestellt, er hat ihn als Unruhestifter dargestellt und er geht jetzt weiter und führt ihn in Vers 5, stellt er ihn jetzt noch vor, als, wenn ihr weiterliest in Vers 5, und als einen Anführer der Sekte der Nazoräer. Und ihr seht, so wie er spricht hier, dass er immer noch versucht, die Juden, die Christen als Teil der jüdischen Religion zu sehen. Einfach nur eine Abspaltung des Judentums. Dass diese Männer aber, die Menschen, die dieser Sekte angehören, einem gewissen Nazoräer folgen, nämlich Jesus von Nazareth selbst. Auf den bauen sie ihre Lehre auf, dem folgen sie nach, von dem leiten sie ihre Lehre ab. Und dieser Jesus, dieser Nazoräer, hat schon zu seiner Zeit, als er aufgetreten ist, deutlich gemacht, dass er nicht in das jüdische System, wie es bis dahin war, hereinpasst. Er hat gewissermaßen gegen die Einheit der Juden gewirkt und wird deshalb hier als eine Abspaltung, eine Sekte, eine Randgruppe, die ihr eigenes Ding macht, dargestellt. Und Paulus ist einer der Anführer dieser Gruppe. Und so verstehen die Juden hier an diesem Punkt auch deutlich, diese Christen, diese Sektierer, die lassen sich irgendwie nicht so richtig ins System bringen. Die sehen ihren Glauben als einmalig, als unvereinbar dar und die sind deutlich darin, dass die Botschaft für sich alleine steht und nicht kombinierbar ist. Du kannst nicht Jude nach der Tradition sein und Christ. Und genauso ist es auch heute so. Du kannst nicht Moslem und Christ sein. Du kannst nicht Hindu und Christ sein. Du kannst nicht den Glauben an Jesus Christus mit irgendwas anderem kombinieren. Das Evangelium steht für sich alleine da. Es ist die einzige Lösung. Und das ist das, was die Apostel in Apostelgeschichte 4 dem Hohen Rat auch verkündigt haben, als sie gesagt haben, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Und was die Apostel damals so deutlich verkündigt haben, ist heute noch ganz genauso der Fall. Nur in ihm ist Errettung. Nur in ihm liegt die Lösung. Und nur er ist der Weg. Nun in der Zeit, in der wir leben, wo alles tolerant ist und wo jeder jedem zusagen muss, dass er recht hat, fragt man sich natürlich, wie kannst du das nur sagen? Wie kannst du so überzeugt sagen, er ist der einzige Weg? Nun, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser eine Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt. Und dieser einzige Sohn hat selbst gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir sehen also, dass während Sekten ihre Mitglieder an Menschen oder an Mittel, an Geld oder an Ruhm binden, sind Christen gebunden an diesen einen Christus. Nun glaube ich, dass wir die Einzigen sind, die es begriffen haben. Vielmehr glaube ich, dass er einfach der Einzige ist, der erlöst. Und dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Was Tertullus hier also versucht, Paulus ins schlechte Licht zu rücken, ist für das Evangelium ein Zeugnis. Und jetzt versucht er noch, den Paulus schlechthin zu verleumden in Vers 6, wenn er jetzt sagt, der auch versucht hat, den Tempel zu entheiligen, den wir auch ergriffen haben. Er spricht hier von dem Ereignis in Apostelgeschichte 22, als sie Paulus im Tempel ergriffen haben und dieses böse Gericht verbreitet haben, dass er einen Heiden in diesen Tempel hineingeschnappt hätte. Nichts daran war wahr, aber dieses Gerücht hatte sich bis jetzt noch nicht aus der Welt schaffen lassen und das führt er jetzt auch wieder vor dem Statthalter vor. Und so kommt Tertullus dann zum Ende seiner Rede ab Vers 8. Von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhört hast, über alles dies Gewissheit erhalten, deswegen wir ihn anklagen. Aber auch die Juden griffen Paulus mit an und sagten, dass dies sich so verhalten. Also hier an dem Punkt kann Tertullus sich mal ganz entspannt zurücksetzen. Er hat diesem Felix gut zugeredet, er hat die Argumente gemacht, er hat die sogar noch eine ganze Reihe von Juden auf seiner Seite, die ihm alle beipflichten, dass er recht hat. Doch mit all dem, was er hier getan hat, steht ein Christ da und sagt, preist den Herrn, denn das Evangelium wirkt. Die Botschaft ist unaufhaltsam. Die Botschaft ist nicht unspürbar an der Masse vorbeigegangen. Die Botschaft ist ein Stolperstein für viele, aber eine Errettung für eine Vielzahl. Und wenn das Evangelium so zur Anklage steht, dann wird es gewinnen. In der Kultur heute, wo jede Aussage gegen Homosexualität, jede Aussage gegen Sexualität außerhalb der Ehe, jede Aussage außerhalb der, gegen Abtreibung, jede Aussage dazu, dass es nur einen Weg gibt in Christus, als Affront gesehen wird, ist das für dich eine Ermutigung. Dieses Wort wirkt, nämlich auf diese Art und Weise. Die Botschaft, die du innehältst, die Botschaft, die du kennst, das Evangelium, dass Jesus Christus kam, starb und auferstanden ist, ist nicht zum Schweigen zu bringen. Gott selbst kann nicht mundtot gemacht werden. Und so sehen wir diese erste Situation, die Lukas uns hier beschreibt. Und er geht jetzt weiter und beschreibt uns die zweite Situation, die uns beweist, dass das Evangelium nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Zweitens, es erschallt in Verteidigung. Denn jetzt ist Paulus am Zug, bekommt nun die Möglichkeit, sich zu dem Ganzen zu stellen. Und man würde von außen sagen, Mensch, Paulus, du bist Apostel von Gott selbst eingesetzt. Du bist dazu berufen, die Welt zu erreichen. Du warst in Asien unterwegs, du warst in Griechenland unterwegs, du hast so viel bewegt und jetzt stehst du hier, musst dich noch abtun mit diesen Juden, die sowieso nichts begreifen wollen und dich vor dem Statthalter befürworten, dass deine Mission ist ja gewissermaßen vorbei. So steht Paulus hier einer Liga gegenüber, die ihm sowohl an Zahl als auch in Mitteln deutlich überlegen ist. Doch Gott hat ihn an diesen Punkt geführt, weil er seinen Plan damit hat. Und das ist das, was Jesus selbst deutlich gesagt hat. In Lukas 22 ist es, wo er deutlich macht, dass es eine Zeit kommt, wo sie vor Statthaltern und vor Königen geführt werden müssen. Und in dieser Zeit werden sie sich vor diesen Leuten verantworten müssen. Und Jesus macht dann deutlich und er sagt, es wird euch zum Zeugnis ausschlagen. Diese Tatsache, dass du vor den Statthalter sitzt, ist dir zum Zeugnis. Und so sehen wir jetzt hier in Apostelgeschichte 24, wie das eintritt und Paulus hier nicht durch diesen Druck eingeschränkt wird, sondern vielmehr diese Gelegenheit dazu dient, dass das Evangelium noch klarer verkündigt wird. Und so sehen wir jetzt ab Vers 10 in Apostelgeschichte 24, wie Paulus seine Verteidigung anführt. Vers 10. Paulus aber antwortete, nachdem ihm der Statthalter zu reden gewinkt hatte, da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über diese Nation bist, so verteidige ich meine Sache getrost. Du kannst ja erfahren, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich hinaufging, um in Jerusalem anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel angetroffen, noch dass ich mit jemandem in Unterredung war oder einen Auflauf der Volksmenge machte, weder in den Synagogen noch in der Stadt. Also Paulus sagt erstens mal, lieber Felix, ich habe bescheidene 12 Tage in dieser Stadt zugebracht. So viel kann man da gar nicht bewegen. Und außerdem, in diesen 12 Tagen war ich ein ruhiger, artiger Bürger, der sich davor gehütet hat, einen Aufruhr zu verzetteln. Nichts davon ist wahr. Und so sagt er dann in Vers 13, auch können sie dir das gar nicht beweisen, wessen wegen sie mich jetzt anklagen. Es gibt keinen Beweis, keine Grundlage für diese Anschuldigungen, die sie machen. Was sie sagen, hat keinen Bestand. Und so tut er diese Aussagen einfach so ein bisschen ab und nutzt jetzt aber die Gelegenheit und sagt, ich bekenne dir aber etwas. Das ist eigentlich absurd, wenn man sich das vorstellt, dass ein Angeklagter vor dem Richter ist und sagt, was die mir da anschuldigen, ist gar nicht wahr, aber ich sag dir mal, was ich richtig gemacht habe. Was für ein Verbrechen ich wirklich begangen habe. Und das erklärt er jetzt ab Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Also Paulus bekennt sich hier zu diesem Weg. Paulus bekennt sich zu dieser Sekte, die sie ihm zuordnen. Und er stimmt zu und sagt, ja, ganz genau, dieser Sekte gemäß, wie sie sie nennen, demgemäß lebe ich. Und so erklärt er jetzt weiter in Vers 14, so diene ich dem Gott meiner Väter. Also er macht das gleiche Argument, das er andernorts auch schon gemacht hat, dass Paulus sagt, ja, ihr dürft mich gerne Jesus zuordnen, aber ihr könnt es nicht ganz abkapseln von dem, was ihr selber glaubt, nämlich, dass ich dem Gott meiner Väter, dem Yahweh, der Israel aus Ägypten geführt hat, der, den die 10 Gebote gegeben hat, der, den sie heute noch anbeten, dem diene ich immer noch. Und so erklärt er den weiter in Vers 14, wie dieses Dienen diesem Gott aussieht. In Vers 14, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Paulus sagt, ich glaube allem. Die Tora, die 5 Bücher Mose, ich glaube ihnen. Die ganzen Propheten, ich glaube denen. Das ganze Alte Testament, ich glaube dem. Und deshalb ist es auch so entscheidend für uns als Christen immer wieder hervorzuheben, dass wir nicht alle Esoteriker mit eigenen Erfahrungen sind mit der Überwelt, sondern Männer und Frauen des Buches, die ja das Buch aufschlagen und sagen, jedes Wort, jeder Satz, jede Aussage daran, dir glauben wir. Wenn du also als Christ in diese Situation kommst, wo du gefragt wirst nach deinem Glauben, dann ist deine Antwort, es steht geschrieben. Oder wenn du gefragt wirst, was ist denn deine Meinung zu dem oder jenem, dann ist deine Antwort, so steht es geschrieben. Und wenn dann in irgendeiner anderen Art und Weise du herausgefordert wirst, dann stellst du immer wieder deine Füße auf diesen festen Fundament des Wortes Gottes und verankerst jedes Argument darin und machst deutlich, alles, was ich glaube, glaube ich nicht nur, weil ich mir das habe einfallen lassen oder weil ich irgendeine Erfahrung hatte, sondern weil es so geschrieben steht. Und so steht Paulus hier vor den Menschen, vor dem Statthalter und vor den Juden und sagt, ich glaube allem, was Gott ein für alle Mal überliefert hat. Und das macht er zum einen, um auch deutlich zu machen, ich teile die Überzeugung der Juden, aber zum anderen zeigt er hier aber auch das Wesen eines Christen, der festhält an dem geschriebenen Wort Gottes. Nebst dem Geschriebenen erklärt er jetzt weiter, was ihn ausmacht in Vers 15. Und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Paulus sagt, ich lebe mit einer Hoffnung. Und Hoffnung im biblischen Sinne ist nicht einfach etwas Nebulöses. Ich hoffe, die Sonne zeigt sich endlich mal. Sondern es ist eine Gewissheit, ein Wissen, es wird so stattfinden. Und mit diesem Wissen, mit dieser Gewissheit lebt Paulus. Diese Gewissheit, dass es eine Auferstehung aus den Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Und damit stützt er sich auf eine Aussage, die Jesus selbst gemacht hat in Johannes 5, Vers 28. Ihr dürft blättern. Johannes 5, 28. Dort sagt Jesus selbst zu den Juden, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Alle, jeder, der gestorben ist, wird einmal die Stimme Christi hören. Und weiter, Vers 29, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das, was Jesus hier gesagt hat in Johannes 5, Vers 28 bis 29, ist genau das, auf das sich Paulus hier beruft. Es ist die Hoffnung, mit der ich lebe, dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Und so ist die Hoffnung der Auferstehung die Hoffnung des Christen, dass einst mit der Sünde fertig sein wird, dass einst alle Ungerechtigkeit gerichtet wird und vor allen Dingen, dass es für ihn ewiges Leben gibt, das über diese Weltzeit hinausgeht. Und es ist diese Hoffnung, die er hier vor Felix bezeugt um zum einen auch wieder die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen hervorzubringen, aber zum zweiten auch die Essenz des Christentums zur Schau zu stellen. Diese Hoffnung hat aber eine Kehrseite, die auch hier drin steht. Es ist eine Auferstehung der Gerechten als auch der Ungerechten. Um uns in den Worten von Ironside zu sagen, der geschrieben hat, wenn die Menschen in ihren Sünden sterben, werden sie in ihren Sünden auferweckt werden und in ihren Sünden werden sie vor dem großen weißen Thron stehen. Es ist Teil des Evangeliums, dass es am Ende ein Gericht gibt. Wenn du also das Evangelium erklärst, dass Jesus Christus kam, starb und auch verstanden ist, dass er für die Sünden bezahlt hat, dass er Vergebung ist, dann kannst du den Leuten auch zurufen, lieber Freund, es gibt ein Ende, das dir nicht gefallen wird, wenn du dich ihm nicht unterordnest. Wenn du ihn jetzt nicht folgst und wenn du jetzt nicht seine Erlösung in Anspruch nimmst, wenn du jetzt nicht sagen kannst, ich kenne ihn, dann wird er irgendwann vor dir stehen, dir in die Augen schauen und dir sagen müssen, ich kenne dich nicht. Und die Konsequenz ist ewiger Tod, ewige Pein, ewiger Schmerz in der Hölle ohne Ende. Und so ist diese Hoffnung der Auferstehung zum einen das größte Ziel, der größte Trost für jeden Christen, der ihn kennt, weil er endlich das sehen wird, auf das er jetzt hofft. Aber es ist gleichzeitig der größte Traum, Albtraum, der größte Schrecken für jeden, der Christus nicht kennt. Darauf baut das Bekenntnis von Paulus und er führt jetzt weiter aus in Vers 16, dass dieses Bekenntnis zum einen das Geschriebene zu halten und zum anderen diese Hoffnung auf die Auferstehung zu haben, gleichzeitig aber auch eine Konsequenz in seinem Leben zeigt in Vers 16. Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Weil ich dem Wort Gottes glaube, weil ich diese Hoffnung auf die Auferstehung habe, deshalb wirkt sich das auch auf mein Leben aus. Deshalb achte ich darauf, immer ein reines Gewissen zu haben. Das heißt für Paulus, ich kann nicht einfach sündigen, ohne damit mich auseinanderzusetzen. Ich kann nicht einfach ignorant in dieser Welt leben und denken, es wird schon alles gut gehen. Ich kann nicht einfach Gott gegenüber untreu werden. Ich kann nicht einfach gegen Gottes Wort verstoßen, ohne mich damit zu beschäftigen. Und Paulus sagt damit nicht, dass er nie sündigt. Er sagt nicht, dass er nie sündigt, aber er macht deutlich, er muss jede Sünde, mit der er sich konfrontiert sieht, auch angehen. Nach 1. Johannes 2, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Versprechen, auf dem hier auch Paulus hier steht. Ein Leben, das nur von richtigem Wissen und nicht von der Praxis geprägt ist, ist in den Worten eines anderen Kommentators ein Schatten ohne Leben. Da ist nichts dran. Der kann noch so viel reden, aber wenn es nicht gelebt ist, wenn es sich nicht im Gewissen verankert, wenn es nicht Teil dessen ist, dann ist es faul. Und deshalb kann Paulus auch an Timotheus schreiben, in 1. Timotheus 1, Vers 5, wo er Timotheus ermutigt, gewisse Leute zu ermahnen und ihnen sagt, mit dieser Ermahnung habe ich ein Ziel, nämlich 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen. Paulus sagt ihnen, du musst die Leute zurechtweisen, damit sie nicht länger diesen Gewissenskampf haben, sondern reines Gewissen vor Gott haben können. Und so wirkt sich das eben auch im Leben von Paulus aus, dass er hier vor Felix stehen kann und sagen kann, vor Gott habe ich ein reines Gewissen, weil ich die Dinge festhalte, die er mir selber gegeben hat, das Wort Gottes und die Auferstehung. Und so legt er sein Bekenntnis ab. Hier, Felix, das ist mein Verbrechen. Er geht jetzt wieder ein bisschen in die Defensive ab Vers 17 und wir sehen jetzt, wie Paulus wieder mit den Anklagepunkten interagiert und darauf antwortet in Vers 17. Nach mehreren Jahren aber kam ich her, um Almosen für meine Nation und Opfer darzubringen. Bei diesen fanden sie mich, gereinigt im Tempel, weder mit Auflauf noch mit Tumult. Es waren aber einige Juden aus Asien, die hier vor dir seien und Klage führen sollten, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese selbst sagen, welches Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn, wegen dieses einen Ausrufs, den ich tat, als ich unter ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten, werde ich heute vor euch gerichtet. Und so bleibt der Schluss. Es gibt keinen haltbaren Angriff. Es gibt nichts, wo sie ihn wirklich festnageln konnten. Dieser Apostel, der ganz Asien erreicht hat, der auf dem Areopag selbst stand, der im Konzil von Jerusalem ein wichtiger Teil war, von dem man hier meinen könnte, er hätte an diesem Punkt alles verloren. Er ist jetzt derjenige, der die Worte Christi in Klarheit erschallen lässt, selbst in dieser ausweglosen Situation. Und so darfst du auch für dich selber festhalten, dass das Wort Gottes nie ausgebremst werden kann. Werden Botschafter Christi ins Exil geschickt, sie werden im Exil predigen. Werden Botschafter Christi ins Gefängnis geschickt, sie werden im Gefängnis predigen. Werden Botschafter Christi getötet, selbst ihr Tod wird predigen. Sie werden nicht aufhören, bis das Wort zu verkündigen. Und das Evangelium Christi kommt nie zum Ende, bis er wiederkommt. Und so hast du hier ein Beispiel eines Mannes, der die Verteidigung seiner selbst dazu nutzt, um wiederum Zeugnis für diese Botschaft zu geben. Nun, die Anhörung ist hier jetzt zum Ende gekommen. Tertullus hat seine Sachen gesagt, Paulus hat seine Antwort darauf gegeben und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Felix reagieren sollte. Und damit sehen wir die dritte Situation, die beweist, dass das Evangelium nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Drittens, es erschallt nach Gelegenheit. Vers 22. Doch Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte ihre Sache und sagte, wenn Lysias der Oberste herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Und er befahl dem Hauptmann, ihn in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu geben und niemanden von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Felix spart sich die Entscheidung auf. Und wenn ihr schaut, nur ein paar Verse zurück in Kapitel 23, Felix hatte eigentlich schon einen Brief bekommen von diesem Lysias. In Kapitel 23, Vers 25 sehen wir davon. Lysias hatte einen ausführlichen Brief geschrieben, wo er gesagt hat, dieser Gefangene, da gab es einen Trubel in Jerusalem und jetzt wollten sie ihn sogar umbringen und ich habe alles Mögliche getan und komme zu dem Schluss, dieser Mann ist unschuldig. Aber aus irgendeinem Grund hat Felix hier den Eindruck, ich warte noch mal, bis er kommt, vielleicht können wir da noch mal drüber reden. Und so kerkert er den Paulus ein, lässt aber seine Freunde Zugang zu ihm zu bekommen und er lässt ihn versorgen, während dieser Paulus abwarten muss. Wir sehen später im Text, dass dieses Abwarten sich ganze 2 Jahre mindestens hingezogen hat. Und so wird Felix uns hier vorgestellt als ein notorischer Verzögerer. Ein Mann, der immer das Spiel auf Zeit betreibt, der jegliche Entscheidung, wenn möglich, auf die lange Bank schiebt und wartet und wartet und wartet. Und dieses Warten ist leider auch ein notorisches Problem unserer Zeit geworden. Der Versuch, sich irgendwie bequem zurechtzufinden in dem Punkt, wo man gerade ist und die wichtigen Entscheidungen des Lebens abzuwarten, bis es nicht mehr anders geht. Dann gibt es solche Aussagen wie, ich arbeite am besten unter Druck, die nichts anderes sind als eine Offenbarung des Herzens. Ich bin faul. Felix ist hier gelähmt in seiner Spur, gelähmt, eine Entscheidung zu fällen, tut es einfach ab, verzögert und verzögert. Und diese Zeit des Verzögerns füllt Felix sich ja jetzt aber ganz gern mit entspannten Tätigkeiten. Was tut er jetzt? In Vers 24, wir lesen jetzt. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla und seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. So sitzen jetzt diese beiden schön gekleideten, edlen Leute vor einem armen Gefangenen, der möglicherweise noch in Ketten dastand, um ihn sich einfach mal anzuhören. Nun, Drusilla war die Tochter von Herodes Agrippa, eine Prinzessin, die das Privileg hatte, den syrischen König zu heiraten. Dieser syrische König war sogar extra zum Judentum übergetreten, damit er sie heiraten konnte. Aber dieser Mann gefiel ihr nicht so gut. Den Felix mochte sie viel besser leiden. Und so fingen an, die beiden, Felix und Drusilla, ein Komplott zu schmieden, um irgendwie die Ehe zu scheiden und später zusammenzukommen. Und so sitzen sie jetzt da, haben alle ihre Ziele erreicht, ein ganz entspanntes Leben und ähnlich wie Leute heute die Zeitung aufschlagen würden, um einfach die neuesten Neuigkeiten zu bewegen und ein bisschen stimuliert zu werden, holen sie sich halt den Paulus hervor, dieser Mann, der sehr viel bewegt hat und der irgendwie eine interessante Botschaft so hat. Mal gucken, was der so zu sagen hat. So sitzen die beiden nun vor Paulus und Paulus hätte jetzt die Chance seines Lebens gehabt, um noch einmal auf den Putz zu hauen und zu sagen, Felix, ich bin unschuldig, ich habe hier nichts zu suchen, lass mich frei. Aber stattdessen nutzt er diese Gelegenheit, um das Evangelium noch einmal in klaren Tönen von sich geben zu können. Und er tut es aber, indem er ganz bestimmt diese Menschen, die vor ihm sitzen, anspricht. Vers 25. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete. Jetzt beobachtet mal, wie Paulus hier ganz konkret diesen beiden Menschen zuredet, was sie hören mussten. Erstens redet er von Gerechtigkeit. Einem Felix, der skrupellos und völlig sein eigenes Ding macht, wenn der mal hört, Gott ist gerecht, der hat einen Standard und darauf kommt es an. Felix ist nicht gerecht. Dann spricht er über eine Enthaltsamkeit einem Paar gegenüber, das sich einfach nur mit von ihren Begierden und ihren Lüsten hat treiben lassen und alle Möglichkeiten in Angriff nimmt, um das zu tun, was sie wollen. Die waren nicht enthaltsam. Und dabei lässt Paulus das nicht, sondern er spricht jetzt noch vom kommenden Gericht. Felix, du musst dich verantworten. Du wirst einmal vor einem Richter stehen, der dich richten wird. Und hier ist der Moment, wo ein Kommentator schreibt, plötzlich stehen sie vor Gericht, nicht Paulus. Plötzlich ist der Moment, wo sich die Rollen tauschen. Felix, du bist vielleicht der Statthalter und du bist hier vielleicht Repräsentant des römischen Gesetzes. Du kannst vielleicht entscheiden, wie es mir auf der Erde weitergeht, aber ich bin hier Repräsentant Gottes, des Königs, der ein endgültiges Gericht fällen wird. Und für dich gilt heute, kehre um. Und so wird Felix hier auf das ewige Gericht hingewiesen. Und wir sehen in Vers 25, was das bei ihm ausgelöst hat. Als er das hörte, in Vers 25, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Dem zitterten die Knie. Plötzlich war ihm bewusst, oh oh. Ich habe ein Problem. Ich werde vor diesem Gott nicht bestehen können. All mein Leben wird in nichts zerfallen, wenn ich vor dem stehe. All das, was mir heute viel Bedeutung hat, wird dann nicht mehr gelten. Und dann wäre hier der Moment gewesen, wo Felix reagieren könnte. Hier wäre der Moment gewesen, wo er wie die ersten Zuhörer von Petrus in Apostelgeschichte 2 hätte ausrufen sollen, was soll ich denn tun? Oder mit dem Kerkermeister in Apostelgeschichte 16. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Aber was macht Felix stattdessen? Vers 25. Für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Und hier sehen wir wieder diesen Felix. Diese Entscheidung schiebe ich mal auf die lange, lange, lange Bank. Irgendwann werde ich mich damit mal befassen. Irgendwann kann ich mich damit auseinandersetzen. In heutigen Worten würden wir sagen, ach ja, Themawechsel. Oder es sind die, die dann sagen, ja, hast ja schon recht. Ich müsste. Oder man fängt an, der Angst, die dich treibt, mit irgendwelchen anderen Mitteln zu begegnen. Mit Medikamenten, mit Alkohol, mit Sex. Mit Spaß. All das sind traurige Beispiele dessen, was Felix hier macht. Verzögern. Nur nicht drauf eingehen. Nun, Felix lebt hier einfach weiter wie bisher. Wir sehen in Vers 26. Zugleich hoffte er, dass ihm Paulus Geld gegeben werde. Deshalb ließ er ihn auch öfter holen und unterhielt sich mit ihm. Felix ist immer noch getrieben von seiner Geldgier. Deshalb kann er sich auch dieser Botschaft weiter aussetzen, in der Hoffnung, hoffentlich Geld zu bekommen. Aber es ist nicht nur die Geldgier, die ihn treibt, sondern auch der Wunsch um Ansehen bei den Menschen. Wir sehen das in Vers 27. Als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger. Und da Felix sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, der wollte jetzt endlich mal bei den Juden positiv wahrgenommen werden. Deshalb lassen wir den Paulus mal schön im Gefängnis sitzen. So war es die Geldliebe und der Verlangen nach Ansehen, die ihn hier dahin getrieben haben, die wichtigste Entscheidung seines Lebens auf die lange Bank zu schieben. Paulus hat deutlich gemacht, heute, Felix, ist die Zeit, wo du dich entscheiden musst. Heute ist die Zeit, mit Christus ins Reine zu kommen. Heute ist die Zeit, umzukehren und ihm nachzufolgen. Heute ist die Zeit, dein Leben ein für alle Mal umzukrempeln und ihm es zu übergeben. Und ich spreche dich heute direkt an, wenn du hier sitzt und mit Jesus nicht im Reinen bist. Wenn du weißt, dass diese Auferstehung für dich ein Albtraum sein wird, dass du vor Gott stehen wirst und alles zerfallen wird, weil du nichts vorzuweisen hast. Du wirst ihm vielleicht sagen können, Mensch, ich war am 15. Dezember in der Ecksteingemeinde, ich habe was Gutes gehört, hoffentlich. Du wirst ihm vielleicht sagen können, Jesus, ich habe ja hin und wieder zu dir gebetet. Vielleicht sagst du auch, ich habe sogar gespendet. Und Jesus muss vor dir stehen und sagen, das, mein Freund, ist nicht genug. Dann ist heute der Tag für dich, umzukehren. Heute ist der Tag für dich, Jesus um Vergebung zu bitten. Heute ist der Tag für dich, zu glauben, dass er für dich gestorben und auferstanden ist. Und dein Leben in eine neue Richtung zu lenken. Sei nicht wie Felix. Warte nicht auf besseres Wetter. Warte nicht auf eine andere Gelegenheit. Es könnte die letzte sein. Heute ist der Tag. Nun, Felix geht in die Geschichte ein als einer, der aus der Verzögerung die Realität hat werden lassen. Ein Mann, der dann aus seinem Amt enthoben wurde, weil er sich das effektiv verscherzt hatte. Er selber hatte so viel Unruhe gestiftet, dass Nero sagte, den muss ich mal wieder zu mir holen. Und seine Frau Drusilla verstarb plötzlich, völlig unerwartet, als der Vulkan Vesuv ausbrach und es schaffte, selbst die ganze Stadt Pompeji zu vergraben. Da starb Drusilla mit ihrem Sohn. Die Gelegenheit, die sie hier hatten, haben sie verpasst. Und so gehen sie in die Beispiele der Geschichte ein, die in einem Lied wie folgt ausgedrückt werden. Beinahe bekehret, schnell naht der Tod. Beinahe bekehret, jetzt welche Not. Beinahe, o schlimmer Wein, beinahe reicht nicht hinan. Nun geht der Jammer an, ewig zu spät. Es gibt ein ewig zu spät. Es gibt einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Und so ist es wichtig für dich als Christen, dich daran zu erinnern, die Botschaft, die du festhältst, dass Jesus Christus kam, starb und auch verstanden ist, dass er die einzige Lösung ist, ist eine Botschaft, die nie verklingen wird, bis er wiederkommt. Und du kannst darauf vertrauen und darauf hoffen, egal was die Welt um uns herum macht, Gott wirkt. Und du darfst es dir als Motto aufschreiben, was Paulus in Römer 1, Vers 16 geschrieben hat. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Es ist zum Heil dort, wo es erlaubt ist. Und es ist auch zum Heil dort, wo es verboten ist. Es ist erlaubt, immer und überall, in jeder Situation, dieses Heil wirkt. 100 Jahre, nachdem Jan Hus verbrannt wurde, schreibt Luther, Jan Hus weissagte von mir, als er aus seinem Gefängnis in Böhmen schrieb, jetzt werden Sie eine Gans braten, aber nach 100 Jahren werden Sie einen Schwan singen hören, ihn werden Sie dulden müssen. Luther hat das als Voraussicht dessen gesehen, was er selbst bewirkte. Und so zieht Luther den Schluss. Und so wird es weitergehen, wenn es Gott gefällt. Nach Luther kamen viele, viele mehr. Und so hat das Wort Gottes die ganzen Jahre über sich nicht hat ausbremsen lassen. Jede Opposition wurde noch zu einem Brandbeschleuniger. Und so wird es weiterwirken, bis er wiederkommt. Halte fest, es ist unbezwingbar. Lass mich beten. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort wirkt, dass dein Wort mächtig ist, dass es die Macht hat zu erretten, dass es der einzige Weg ist, den du uns gibst und der einzige Weg, den wir verkündigen können, die einzige Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, sondern wir werden vor dir stehen, Herr. O Herr, und so wie dieses Vertrauen darauf, dass du uns erlösen wirst, dass wir in Einigkeit mit dir sein dürfen, Herr, so lass doch diese Botschaft auch weiter erschallen. Herr, wirk auch in allen Herzen, die dich noch nicht kennen, die das heute gehört haben. Ergreife du, wirke du, schenke du Umkehr, schenke du neues Leben. Und Herr, lass uns weiter als Gemeinde eine Gemeinde sein, die dir treu ist, die diese Botschaft nicht anfängt zu verwaschen, Kompromisse einzugehen, sondern mutig und eifrig für dich einsteht, damit du verherrlicht wirst. Amen.